systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 30. Juli 2025. Willkommen zur 254. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und mich würde ja mal interessieren, warum die AfD bei der Bundestagswahl so gut abgeschnitten hat. Denn soweit ich das damals verstanden habe, hieß es, wir haben ganz viele Instant-Takes jetzt hier, warum die so gut abgeschnitten hat bei der Bundestagswahl. Und der Rest folgt später. Und seitdem habe ich nicht mehr viel drüber gehört, was da so passiert ist. Andreas, kannst du mir da helfen?
Mal schauen. Also ich habe mir zumindest in den letzten Monaten ganz intensiv angeschaut, was wir in unseren Umfragedaten dazu rausfinden können, warum die AfD so viel beliebter geworden ist und von so viel mehr Menschen gewählt wurde.
Das war Andreas Hövermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hans-Böckler-Stiftung im Projekt zur sozialen lebenslangen Transformation und demokratischer Integration. Und ebenfalls heute mit dabei Bettina Kohlrausch. Ich grüße dich.
Hallo.
Du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und wir haben heute ein bisschen technisch zu kämpfen, deswegen klingst du vielleicht etwas anders als gewohnt. Ja, und ansonsten vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise per E-Mail antickern an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine Folge verpasst. Ja, Andreas, im Grunde haben wir es ja schon fast vorweggenommen, was wir heute besprechen werden. Du hast dir in aller Tiefe angeschaut, ja, warum die AfD bei der Bundestagswahl so erfolgreich war oder gewesen sein könnte. Wie formulieren wir das dann am besten?
Naja, ich versuche zumindest da Hinweise zu erlangen. Also die letztendlichen Antworten werde ich sicherlich auch nicht haben, aber ich habe zumindest mal geschaut, was wir an Antworten liefern können mit den Daten, die wir haben. Und der Ausgangspunkt war nun mal dieses Ergebnis der Bundestagswahl 2025, wo es die AfD geschafft hat, ihr Wahlergebnis bezogen auf die Zweitstimmen zu verdoppeln. Und mittlerweile über 10 Millionen Wählende in Deutschland hat. Und wir haben dazu ja das WSI Erwerbspersonenpanel. Und das ist ein Datensatz, der in vielerlei Hinsicht besonders interessant ist, um sich das anzuschauen.
Und wenn man sich mal so die Nominalzahlen anschaut, dann müssen wir auch sagen, im Westen wählen nominal gesehen viel mehr Menschen die AfD als im Osten.
Gut, ja, das kann man so sagen. Ne? Nominal gesehen ist das so. Prozentual gesehen sieht es anders aus. Das sind die Zahlen bekanntlicherweise ja deutlich höher noch im Osten. Aber ja, genau. Wenn man sich alle AfD-Wähler und Wählerinnen anschaut, dann sind mehr davon im Westen als im Osten zu finden.
Ich halte das nicht für so ganz unwichtig, weil es ist halt nicht nur ein Ostproblem. Das ist ja die Aussage, die dann auch da drin steckt.
Absolut, das würde ich absolut genauso unterstreichen. Und das zeigen auch die Analysen, also sowohl auch, was teilweise Häufigkeiten angeht, aber auch, was die Mechanismen angeht, ist es an vielen Stellen nicht ein reines Ostproblem.
Wo fängt man denn da an bei so einem komplexen Thema? Ich glaube, wir können festhalten, dass die AfD, ich glaube, die hat ihr Wahlergebnis bei den Zweitstimmen so circa verdoppelt ungefähr. Das heißt, sie hat, und ich glaube, Bettina, wir haben da schon recht lange drüber geredet, sie erschließt ja neue Wählergruppen, neue Wählende und verfestigt die Alten, kann man sagen.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist ein zentraler Befund von Andreas Arbeit, dass er eben auch nochmal zeigen kann, also genau, verfestigt die Alten, aber auch welche Neuen, die sich eigentlich erschließen und wie das auch gelingen kann, darüber werden wir nochmal reden, aber vielleicht auch nochmal zu den Daten. Das ist ja genau das Gute an unseren Panel-Daten, weshalb wir auch tiefergehende Analysen eben machen können, weil wir nicht nur wissen, wie die Leute letztes Mal gewählt haben oder bei der letzten Wahl gewählt haben, wir wissen auch, wie sie bei der vorletzten Wahl gewählt haben und wir haben ganz viele Erfahrungen auch natürlich inzwischen abgebildet, weil wir die ja durch die Pandemie begleitet haben. Das heißt, wir wissen, wie sehr sie zum Beispiel von Einkommensverlusten betroffen waren oder die Einschränkungen durch die Pandemie irgendwie sich dadurch persönlich betroffen gefühlt haben oder die besonders frustriert waren über diese Erfahrung oder wie sehr sie auch unter der Inflation gelitten haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einerseits wirklich genau zu gucken, wer wählt denn jetzt AfD und hat es vorher noch nicht getan. Und wir haben auch eine gute Möglichkeit, und das hat Andreas ja sehr umfänglich gemacht, jetzt mit dem Report auch nochmal sich auf die Suche nach Motivlagen jenseits von die, die wenig verdienen, wählen häufiger oder die mit geringerer Bildung wählen häufiger AfD, dann nochmal wirklich mehr ins Detail und in die Tiefe zu gehen. Und das, glaube ich, ist die ganz große Stärke einerseits unserer Daten und dann eben auch der Auswertung.
Und ergänzend dazu noch, wir sind mittlerweile bei 14 Erhebungen, also ja, seit Beginn der Pandemie. Das ist wirklich eine hohe Zahl an Zeitpunkten, wo wir die Leute erfragt haben. Wir haben das dann nochmal aufgestockt im Laufe der Zeit. Aber die letzte Befragung war dann kurz nach der Bundestagswahl mit über 6.600 Erwerbspersonen. Das muss man auch an der Stelle nochmal sagen. Das sind Menschen, die entweder erwerbstätig sind oder Arbeit suchen, also nicht deckungsgleich mit der Wahlbevölkerung. Also beispielsweise die große Gruppe der Rentner und Rentnerinnen haben wir da nicht in voller Breite drin. Und dennoch sind das an der Stelle auch deshalb nochmal besonders interessante Daten, weil eine Sache mir damit möglich war, nämlich dass ich auch nachzeichnen konnte, wann die Leute innerhalb dieses Zeitrahmens das erste Mal gesagt haben, dass sie AfD wählen. Also ich konnte im Grunde genommen nachzeichnen und schauen, in welchen Phasen die AfD Wähler und Wählerinnen dazu gewonnen hat und wie die sich dann auch unterscheiden. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die, ja, die vor allen Dingen dann mit so Paneldaten analysierbar oder herausfindbar ist.
Wenn du mir das jetzt so hinschmeißt, kann ich ja gar nicht anders, als dich das so auch zu fragen. Was treibt denn die Leute zur AfD?
Das werde ich, glaube ich, jetzt in der nächsten halben Stunde an vielen Stellen, glaube ich, in verschiedenen Arten und Weisen sozusagen beleuchten können. Weil insbesondere beispielsweise, wenn man sich dieses Thema der Krisen anschaut, dann spielen die, glaube ich, an vielen Stellen schon eine große Rolle, weil die AfD diese Krisen sehr, sehr gut nutzen konnte. An der Stelle spielt diese Krisen der AfD auf jeden Fall sehr gut in die Hände. Und insofern glaube ich, dass das ein Faktor war, der der AfD in den letzten Jahren zumindest sehr, sehr stark geholfen hat.
Also die Krisen, aber warum? Einfach weil da Krise ist?
Nee, weil durch Krisen Menschen verunsichert werden, durch Krisen Menschen Sorgen haben, tatsächlich auch vielen Stellen durchaus auch berechtigte Sorgen. An vielen Stellen werden die Sorgen aber auch stark verstärkt von der AfD. Und was die AfD geschafft hat, ist einerseits diese Sorgen tatsächlich zu befeuern, wenn man so will, aber andererseits hat sie es geschafft, sich bei den Wählenden auch als einzigen Heilsbringer zu positionieren. Also das heißt, das ist was wir in anderen Studien auch sehen können, dass die AfD bei vielen Leuten auch erhebliche Hoffnung auslöst und letztlich für viele ihrer Wählenden sich die AfD auch glaubhaft von den etablierten politischen Kräften abgrenzt, also in Sprache, aber auch in Inhalt. Und sie steht für sie für einen echten politischen Wandel. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch immer verstehen muss, wenn man sich mit den Motiven auseinandersetzt, dass die Leute, die Partei wählen, durchaus auch nicht nur Wut haben auf etablierte Parteien, sondern mit ihr auch eine Hoffnung verbinden.
Steckt da nicht auch sehr viel Misstrauen drin gegenüber den anderen Parteien, Bettina?
Klar, also das ist sicherlich, hat das ja eine Vorgeschichte, die Entstehung oder die Erstarkung der AfD. Und ich glaube schon, dass sowas, das hat, haben wir auch in der Pandemie ganz oft auch gezeigt, empirisch, dass sowas wie eine Distanz zum politischen System wiederum auch sehr, sehr viele Ursachen hat, da eine große Rolle spielt. Und man kann schon natürlich auch sagen, ich würde nicht sagen, dass das der alleinige Grund ist, aber natürlich hat die Ampel auch mit einfach so schlicht auf der handwerklichen und performativen Ebene wenig dazu beigetragen, jetzt Politikvertrauen zu festigen. Aber darauf allein würde ich es nicht zurückführen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas. Ich würde immer denken, dass wenn wirklich Menschen Vertrauen verlieren und Distanz aufbauen zum politischen System, dass das immer wirklich was mit sehr grundlegenden Erfahrungen zu tun hat und es dann eher noch verstärkt wird durch so eine schlechte Performance. Und diese grundlegenden Erfahrungen wiederum speisen sich dann schon auch aus den Krisenerfahrungen, wo wir auch zeigen konnten, schon in der Pandemie, dass das System eben für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich gut funktioniert hat und bestimmte Leute eben auch durchs Raster gefallen sind. Wir zeigen ja mit unseren Verteilungsberichten zum Beispiel auch, dass wir eine Zunahme von Armut haben. Wir haben aber natürlich auch ganz grundlegende Transformationsprozesse auf dem Arbeitsmarkt, wo bestimmte Gruppen, glaube ich, einfach reale Bedrohungsszenarien erleben, nicht zwingend jetzt ihrer materiellen Existenz, aber zumindest die Bedrohung des Verlusts von Anerkennung, des Wert zum Beispiel auch ihrer Qualifikationen, ihres Wissens, vielleicht auch ein Stück weit ihrer Tradition oder Tradition ist falsch gesagt, also ein Stück weit dessen, was sozusagen immer so ihre Gewissheit war, wie sie auf die Welt geblickt haben, also ihrer normativen Perspektive. Und ich glaube, das alles spielt da schon mit rein, dass das System da wenig Gestaltungsangebote gemacht hat in den letzten Jahren.
Ich frage das deswegen so, weil das kann natürlich auch bedeuten, Andreas, dass wir quasi alle wissen, es geht von etwas Altem in etwas Neues und dass so das Angebot für das Neue fehlt oder die Idee von dem Neuen und dass dann quasi die AfD die einzige Partei wäre, die dieses Angebot formuliert, auch wenn man dem jetzt nicht zustimmen will, also ich zumindest nicht, vielleicht nicht für andere sprechen, aber dass dann auch so ein Angebot fehlen würde seitens der anderen Parteien.
Ja, also auf jeden Fall ist ja auch das Angebot, was die AfD da liefert, ja sozusagen aus der Vergangenheit, ne? Also etwas Bekanntes, so, ne? Was an vielen Stellen ja für viele attraktiv dadurch ist. Aber ich glaube auch, dass die fehlende Vision an ganz vielen Stellen, auch ein bisschen diese Zukunftslosigkeit, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und vielleicht aber nochmal zu dem Punkt der Enttäuschung und auch dem fehlenden Vertrauen oder Misstrauen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Natürlich, das ist etwas, wo AfD-Wähler und Wählerinnen ganz massiv auffallen in dieser Enttäuschung. Und das wäre ja auch etwas, was ein Klassiker wäre für so etwas wie eine Protestwahl, worüber ja ganz lange immer diskutiert wurde und wird. Die AfD-Wahl ist eine reine Protestwahl und das würde ich an der Stelle absolut einschränken, weil ja, es gibt diese große Unzufriedenheit über die bisherige Politik, wenn man so will, und das große Misstrauen. Aber es ist halt eben keine reine Protestwahl, weil es wird ideologisch gefüllt. Die Übereinstimmung der Wählerschaft der AfD mit den Positionen der AfD ist an vielen Stellen sehr hoch. Und insofern würde Kai Arzheimer, ein Politikwissenschaftler, spricht da von einem ideologisch motivierten Protest. Und ich glaube, das trifft es deutlich besser an der Stelle, weil wir sehen insbesondere die Übereinstimmung mit dem Thema Zuwanderungsbegrenzung ist enorm groß bei der AfD und ihrer Wählerschaft.
Gibt es denn eine Kernzielgruppe für die AfD, Andreas?
Ja, also zunächst mal ist es, glaube ich, ganz interessant, sich anzuschauen, inwieweit es jetzt der AfD auch gelungen ist, da Gruppen anzusprechen, die sie vorher nicht angesprochen hat oder weniger stark angesprochen hat. Also es gibt sicherlich die Kernzielgruppe, bei der man sagen kann, die AfD wird gewählt überdurchschnittlich häufig von Männern, von Befragten niedrigeren Schulabschlüssen oder sagen wir mal zumindest Befragten ohne Abitur, Personen, die eher mittleren Alters sind und auch stärker anteilsmäßig zumindest im Osten. Aber gerade wenn man sich anschaut, wo jetzt die Wähler und Wählerinnen herkommen, die eher zuletzt zur AfD gewechselt sind, dann sehen wir, dass da die Zugewinne eher unter Frauen zu finden sind. Weiterhin nicht überdurchschnittlich viele Frauen wählen die AfD. Aber gerade wenn man sich diese Gruppe anschaut, die zuletzt zur AfD gewechselt ist, dann sehen wir erstmalig, dass sich da im Grunde genommen kein großer Geschlechterunterschied mehr zu finden ist, wohingegen vorher das teilweise zwei Drittel, teilweise sogar noch mehr Männer waren im Vergleich zu Frauen. Also das ist eine Gruppe, die deutlich stärker erreicht wurde von der AfD, aber wir sehen natürlich auch, wenn wir uns das bezogen auf die Partei oder die Wählerwanderungen anschaut und sich anschaut, was haben die Leute vorher gewählt, die jetzt AfD wählen, dann sehen wir, die AfD hat besonders stark von ehemaligen Wählenden demokratischer Parteien gewinnen können, also vorrangig Union, SPD und FDP fallen da auf. Aber sie hat auch viele Wählende angesprochen, die vorher nicht gewählt haben, also die sozusagen sich nicht repräsentiert gefühlt haben, womöglich die bei der Bundestagswahl 21 nicht zur Wahl gegangen sind. Das heißt, in der Breite tatsächlich Leute ansprechen können und für sich gewinnen können. Und eine dritte Analyse, die ich da noch gemacht habe, ist, dass ich mir angeschaut habe, was die Themen sind, die den AfD-Wählenden wichtig sind. Also wir haben da 35, 40 Themen ihnen vorgelegt und sie sollten einstufen, wie wichtig ist es mir, dass die neue Bundesregierung diese Themen angeht. Und was da auffällig ist, ist einerseits ja, für alle AfD-Wählenden ist die Zuwanderungsbegrenzung Thema Nummer eins. Das ist also für alle ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert, aber wirklich für eine außergewöhnlich hohe Zahl, knapp 90%. Aber was interessant ist, ist, dass bei den Gruppen, die später zur AfD gewechselt sind, stärker auch wirtschaftlich linkere Positionen für wichtig erhalten werden. So, also heißt nicht, dass das Zuwanderungsbegrenzungsthema für sie nicht relevant ist, aber insbesondere im Vergleich mit etablierteren AfD-Wählenden fällt auf, die neuer dabei sind, können auch wirtschaftlich linkeren Positionen etwas abgewinnen. Also beispielsweise die Anhebung des Mindestlohns, die Reform der Schuldenbremse, aber auch so etwas wie die Verringerung der sozialen Ungleichheit. Und das, all das zusammengenommen deutet stark darauf hin, dass gemäßigtere Wählerschichten zuletzt angesprochen werden konnten, was im Grunde genommen ja auch fast unbedingt passieren muss, wenn so etwas erreicht werden soll, wie eine Verdopplung hin zu 10 Millionen Wählenden in Deutschland.
Also so wie du es jetzt formuliert hast, würde das halt leider für eine These sprechen, die jetzt auch schon länger im Raum steht. Und das ist quasi, oder für zwei sogar, einmal, es gibt eine Normalisierung der AfD und damit auch der Themen der AfD und wie die AfD diese Themen behandelt. Also immer mehr Leute finden das so okay und oder tolerieren das oder haben nichts dagegen. Und gleichzeitig könnte man ja dann vermuten, dass es da dann auch einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, weil immer mehr Leute dieser Art der Themenbehandlung und Ansichten zuneigen. Hm. Also das wäre dann quasi so ein, ja, man kann es Rechtsruck nennen oder Kippen der Mitte, wie auch immer.
Ja, und damit beschäftige ich mich an vielen, vielen Stellen in der Analyse. Und vielleicht, wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht und sich das Wahlergebnis auf so einer regionalen Perspektive anschaut, dann muss man erstmal attestieren, dass die AfD es geschafft hat, in allen 299 Wahlkreisen, die es gibt in Deutschland, ihr Wahlergebnis in den Zweitstimmen zu verbessern. Das heißt, der AfD-Aufstieg, wenn man so will, ist ein über ganz Deutschland verteiltes Phänomen, ob in den Großstädten oder auf dem Land. Das heißt, es ist nicht regional irgendwie zu verorten einfach, sondern an der Stelle sehr, sehr, sehr breit. Und was Analysen von Politikwissenschaftlern auch gezeigt hat, ist, dass die AfD wohl dort besonders gut neue Wählende erreicht hat, wo sie ohnehin schon viel gewählt wird, also letztlich in den Hochburgen. Und wenn man das zusammennimmt mit den Befunden, die ich jetzt zeige, kann man da mit einer gewissen Vorsicht auch durchaus sagen, dass dort, wo die Normalisierung der AfD, also wo ihre Positionen normal sind, ne, und wo sich daran nicht mehr gestört wird ganz stark und die rechte Hegemonie besonders stark wirkt, dass da besonders stark auch neue Wählende hinzugewonnen werden konnten. Und dann kommen wir ganz stark zu diesem Thema Normalisierung und Mainstreaming.
Aber das würde dann ja auch bedeuten, oder die Ergebnisse sind dann ja auch nochmal wirklich ein starkes Argument dagegen, eben nicht die Themen der AfD zu normalisieren oder aufzugreifen, weil es einfach, wie ja auch schon oft belegt worden ist, das einfach zu einer Verstärkung des Originals führt, der AfD, wenn man ihre Position normalisiert und ein Umfeld schafft, in der sie eben einfach auch von breiteren Wählerschichten dann mit ihren Extrempositionen erreicht werden können, weil diese Positionen einfach auch, und das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, auch durch die Parteien der vermeintlichen Mitte oder der demokratischen Parteien normalisiert worden sind. Und ich fand, das war was im Wahlkampf total extrem passiert ist, sowieso natürlich durch die CDU, aber auch durch die SPD und ganz zum Schluss mit diesem 10-Punkte-Plan ja auch nochmal von Robert Habeck, dass man wirklich den Eindruck bekommen konnte, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass die Eingrenzung der Migration die zentrale gesellschaftliche Herausforderung ist und dann natürlich in unterschiedlicher Tonalität, aber bis weit in die Mitte hinein, finde ich, auch in einer inakzeptablen Art über diese Problematik gesprochen wurde. Und man sieht ja ein Stück weit jetzt auch, und das zeigen dann eben auch Andreas Befunde, wohin das führt. Das führt nämlich dazu, dass man diese Themen normalisiert, dass man diese politischen Perspektiven normalisiert und am Ende damit antidemokratische Kräfte stärkt.
Ja, und wir haben genau diese Befunde drin in der Studie. Also wir haben uns angeschaut, inwieweit die Einstellungen zu beispielsweise Zugewanderten und Bürgergeldempfängern sich verändern oder wie sie erstmal ausgeprägt sind. Und dann verwundert natürlich als erstes der Befund erstmal sehr, sehr wenig, dass wir sehen, na klar, unter den AfD-Wählern sehen wir kaum Solidarität. Und das ist noch sehr beschönigend ausgedrückt mit Zugewanderten und aber auch mit Bürgergeldempfängern. Ja. Aber was man ganz stark sieht, ist, dass das Thema Migration das Thema ist, das mobilisiert. Und zwar in allen AfD-wählenden Gruppen. Ich habe mir reiche AfD-Wähler, ärmere AfD-Wähler, ich habe mir Frauen, Männer, ich habe alle miteinander verglichen, wenn man so will. Und man sieht in allen diesen Untergruppen von AfD-Wählenden ist das Migration, Zuwanderungsbegrenzung ist das Thema Nummer eins. Und man kann hier ganz klar sagen, dass es der AfD gelungen ist, nicht nur das Thema Migration als dominierendes Thema medial und politisch zu positionieren, also ganz erfolgreiches Agenda-Setting zu betreiben, sondern halt auch genau, wie du es beschrieben hast, Bettina, die Position etablierter Parteien an diesen Stellen zu radikalisieren, sodass diese ihre Positionen und Deutungsrahmen im Grunde an vielen Stellen übernommen haben. Und was die Zahlen jetzt zeigen in meiner Studie, ist, dass dieser Rechtsruck, wenn man ihn so nennen will, für die SPD und die FDP keineswegs zu Stimmengewinnen von der AfD geführt haben. Am Ende des Tages auch nicht bei der Union. Bei der Union sehen wir durchaus zwischenzeitliche, beziehungsweise durchaus Zugewinne von zwischenzeitlichen AfD-Anhängerinnen, aber insgesamt ist das ein Nettoverlust, den die Union da auch gemacht hat, wenn man so will. Also ganz klar dieser Befund, dass das Übernehmen der extrem rechten Position am ehesten dem Original nutzt im Grunde. Und ein letzter Punkt vielleicht an der Stelle, dass man sagen kann, dass dieser Rechtsruck auch zu einer Legitimierung und einer Aufwertung extrem rechter Positionen geführt hat. Weil ein Befund, den wir drin haben, ist, dass wir, wenn man sich alle Befragte anschaut und eben nicht nur die AfD-Wählenden, dann sehen wir ebenfalls eine erhebliche Eintrübung der Einstellung zu Geflüchteten im Zeitverlauf. Und das ist nicht nur so etwas wie, wir können nicht mehr Geflüchtete aufnehmen, sondern das sind teilweise auch wirklich relativ hartes Einfordern von etablierten Vorrechten, so etwas wie, die Geflüchteten sollten sich in Deutschland erstmal hinten anstellen. Das sind alles Einstellungen oder Aussagen, die im Zeitverlauf auch deutlich, denen im Zeitverlauf auch deutlich stärker von Befragten zugestimmt werden, die nicht die AfD wählen. Das heißt, wir sehen hier insgesamt auch eine Eintrübung der Einstellung.
Was Andreas hier rausgearbeitet hat, sind natürlich auch wirklich nochmal neue Befunde, weil wir einfach nochmal so gut zeigen konnten, wie diese neuen Milieus sich zusammensetzen oder in welche Schichten er vordringen konnte. Aber der Mechanismus, der hier erneut nachgezeichnet wird, der ist ja echt nicht neu. Und ich weiß wirklich nicht, was man noch machen soll, um demokratischen Parteien zu erklären, dass die Übernahme von AfD-Positionen einfach keine gute Idee ist und exakt überhaupt nichts bringt. Ich muss jetzt einfach auch mal meiner ganz persönlichen Frustration über diesen Zustand und die Tatsache Ausdruck bringen, weil wir ja auch Politikberatung machen und man hätte es vorher wissen können. Man hätte es wirklich vorher wissen können. Es ist trotzdem wichtig, es jetzt nochmal zu dokumentieren. Man kann wirklich nur hoffen, wenn jetzt immer wieder betont wird, das ist unsere letzte Chance und so weiter, dass sie es endlich mal verstanden haben. Die aktuellen Debatten über Migration zeigen das eher nicht. Ja, und es ist auch spannend, also finde ich nochmal, dass bei der SPD es nicht genutzt hat, es hat aber auch der CDU nicht genutzt. Das ist ja auch wirklich nochmal ein total interessanter Befund, der aber offensichtlich in keinster Weise durchdringt. So dass das natürlich einerseits irgendwie schön ist, dass wir diese sehr gute Forschung machen können und andererseits frustrierend, wenn sie wegen der Verweigerung, sie zur Kenntnis zu nehmen, wirklich in bestimmten, also wenig politische Relevanz entfaltet. Ein kleiner emotionaler Zwischenruf von mir.
Also ich glaube, was man sich klar machen muss und was wir uns klar machen müssen, ist, dass die AfD, ein bisschen platt gesagt, hier ist, um zu bleiben. Ne? Also es gibt, glaube ich, relativ wenig kurzfristige Lösungen, die helfen. Und es gibt auch wahrlich keine Patentrezepte. Ne? Und das ist an der Stelle, glaube ich, sich wichtig, erstmal klar zu machen. Ich glaube, es gibt schon verschiedenste Möglichkeiten, an denen man ansetzen kann. Es gibt die unterschiedlichen Ebenen von Zielen, sozusagen, die man haben kann. Ne? Man kann das Ziel haben, man will AfD-Wählende wieder zurückgewinnen. Man kann die demokratischen Parteien stärken. Aber ich glaube, was ganz besonders relevant momentan ist, vor allem die liberale Demokratie, zu stärken, die so stark gerade angegriffen wird, wenn man so will. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, sich klarzumachen, ist auch, dass man die tiefer liegenden Ursachen bekämpfen muss, bedenken, dass man im Grunde genommen, dass die Begründungen der Wählenden nicht zwangsläufig auch die Gründe sind. Das finde ich ist auch immer eine wichtige Logik, die man sich klar machen kann, weil die Begründung, die die Wählenden vorschieben, ist ganz stark für alles. Die Schuld hat an vielen Stellen die Migration. Aber was sind eigentlich die Gründe, die dahinter liegen? Das sind eigentlich die dahinterliegenden Ursachen für die Verbitterung, die Wut und die sich dann letztlich im Ressentiment äußern. Also ob es so etwas wie fehlende Repräsentation ist, Entwürdigungserfahrung, Ohnmacht, Verunsicherung, all diese Punkte, Zukunftslosigkeit habe ich eben auch schon angesprochen. Ne? Also diese echte Probleme müssen angegangen werden. Wir haben jetzt die Investitionen in die sozialen Infrastruktur, die angedacht sind. Die können sicherlich, glaube ich, hier wirken, da alle davon profitieren im besten Fall. Und da sie vielleicht im besten Fall auch so etwas wie eine Aufbruchsstimmung entfalten können, etwas, was dringend nötig ist, auch um so etwas wie eine positive Perspektive zu entfalten.
Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen wollen als Gedanken, über den man bei der Debatte auch mal nachdenken muss, wenn man über Ostdeutschland redet, weil Ostdeutschland hat ja im Grunde die schlimmste Krisenerfahrung gemacht, die es in Gesamtdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab, nämlich nach der Einheit, den Abbruch von 75-80% der Industrieproduktion. Das heißt, für die Menschen dort könnte es sein, dass es gar nicht so sehr um die aktuelle Krise oder die aktuellen Krisen, die dann hintereinander so kamen, geht, sondern eher um die Angst, wieder in dieser großen Krise zu enden. Und ich glaube, dann würde man nochmal eine ganz andere Debatte führen und darüber müsste man auch nochmal nachdenken, ob da quasi auch noch eine Ost-West-Differenz bei der Krisenwahrnehmung ist. Ich finde das Thema hier so spannend und wir haben da noch super viel, also nicht wir, Andreas vor allen Dingen mit seiner Ausarbeitung, dass wir das Thema nochmal aufgreifen werden. Wir haben jetzt so ein paar Sachen noch nicht besprechen können, aber an der Stelle schon mal vielen Dank an euch beide, Bettina Kohlrausch und Andreas Hövermann, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Danke dir.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt zu diesen, glaube ich, nicht sehr unwichtigen Themen und der Komplexität, die da drin steckt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen, bitte per E-Mail. Und in den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Der haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine Folge verpasst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.